SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
He took a map of the human heart, folded it into a paper board, and then he sailed it back to Lebanon.
Die Musik im SWR 2 Lesenswert Magazin heute von der Singer-Songwriterin Alejandra Ribera, Kanadierin mit argentinischen Wurzeln. Aus Argentinien stammt auch Pedro Mairal. Seinen vielgelobten Roman Auf der anderen Seite des Flusses stellen wir heute vor. Außerdem die berührende Familiengeschichte Die Bagage von der Österreicherin Monika Helfer, unser SWR 2 Buch der Woche. Wir fragen nach, was ist los mit Surkamp und dem umstrittenen Autor Uwe Tellkamp. Und wir besuchen den legendären Strand Bookstore in New York, in dem schon die Punk-Ikone Patti Smith gejobbt hat. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin mit Musik von Alejandra Ribera und ihrem Album This Island.
And all of a sudden like a bird I'm torn. So convinced I'd come undone when it landed here, and there was moss on the old great hall there in the mint of morning. I really thought that I'd seen it all when there you stood.
Bagage, das ist ein abfälliges Wort für eine große Sippe. Das ist aber auch das familiäre Gepäck, das wir alle mit uns tragen und das wir nicht so leicht abschütteln können. Als Bagage wurden die Großeltern der österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer beschimpft. Eine arme, aber kinderreiche Familie im letzten Haus eines abgelegenen Tals im Bregenzer Wald, mit der Rest des Dorfes nichts zu tun haben wollte. Aber da ist diese Großmutter und ihre fast überirdische Schönheit bringt die altertümliche Dorfwelt in heftige, dramatische Schwingung. Die Bagage spannt auf nur 160 Seiten den Bogen vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart und Monika Helfer setzt ihrer Familie da ein wunderbares Denkmal. Scheinbar einfach erzählt, aber voller Hintersinn. Die Bagage wird jetzt schon als eins der schönsten Bücher des Frühjahrs gefeiert. Carsten Otte über das SWR2-Buch der Woche.
Die Einstiegsszene könnte für eine ländliche Idylle gehalten werden. Eine Frau hängt Wäsche auf, ihre schönen weißen Blusen, eine Strampelhose und die Sachen des Mannes, der zunächst im Hintergrund bleibt, denn er versorgt wohl das Vieh. Das kleine Haus liegt in augenfälliger Distanz zu einem Vorarlberger Bergdorf, als wollten die Bewohner nichts zu tun haben mit den Nachbarn. Hier lebt eine Familie, die ein zwar abgeschiedenes, aber glückliches Leben zu führen scheint. Aber der Schein trügt.
Die Wirklichkeit weht hinein in das Bild. Kalt und ohne Erbarmen. Sogar die Seife wird knapp. Die Familie ist arm. Gerade 2 Kühe, 1 Ziege, 5 Kinder.
Schon früh im Text und mit wenigen Formulierungen ordnet Monika Helfer die Erzählverhältnisse in diesem so sensibel komponierten Roman, der sich auf die Suche nach der Wahrheit in der eigenen Familiengeschichte macht. Ein Kind der Landleute ist die Mutter der Autorin.
Margarete, eine Scheue, die jedes Mal, wenn sie auf ihren Vater traf, sich duckte und nach dem Rock der Mutter schaute.
Die Kleine hat guten Grund, ängstlich gegenüber dem Vater zu sein, denn er, Zitat, verabscheute sie, er ekelte sich vor ihr, weil er annahm, Zitat, dass sie nicht sein Kind sei. Das Drama dieser Familie hat verschiedene Ursachen. Es beginnt schon damit, dass sie sich absondert und anders lebt, ohne elektrischen Strom zum Beispiel. Im Dorf werden die Moosbruggers abschätzig die Bagage genannt. Maria und Josef, ja, so heißen die Eheleute wirklich, kämpfen mit vielen Vorurteilen. Weil sie schöner ist als die neidische Konkurrenz in der kleinen Gemeinde und weil er krumme Geschäfte mit dem Bürgermeister macht. In der Kirche müssen oder wollen die Moosbruggers in der letzten Reihe knien. Ja, vielleicht sind sie sogar froh über die Ressentiments, die ihnen entgegengebracht werden. Doch die Zeiten sind schlecht für derlei Eigenbrütelei, denn in Sarajevo wird der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ermordet und schon bald bricht der Erste Weltkrieg aus und wer nicht zur bedrohten Gemeinschaft gehört, ist ein Feind. Josef wird eingezogen, seine Frau ist mit den Kindern auf sich allein gestellt. Bürgermeister Gottlieb Fink verspricht dem Freund zwar, auf dessen Gattin aufzupassen, aber statt sie zu schützen, bedrängt er die attraktive Frau.
Wenn der Bürgermeister Maria besuchte, setzte er sich in die Küche ihr gegenüber. Er sah sich im Vorteil. Er schaute Maria an wie nie zuvor. Er strich ihr über den Hals, was er zuvor in dieser Art nie getan hatte. Er griff ihr ins Haar, wickelte das Haar um seine Hand und zog sie an sich. Das war alles neu. Maria ließ sich das alles gefallen.
Die Bagage wird verspottet, ein halbwildes Leben zu führen. Aber gerade die lokale Instanz der bürgerlichen Ordnung bricht alle Regeln des Anstands und möchte sich den Lustgewinn notfalls mit Gewalt verschaffen. So unübersichtlich die politische Großwetterlage, so rücksichtslos sind die Menschen auch in den Randgebieten des Krieges. Hat sich Maria denn nicht auch einem schönen Deutschen hingegeben, fragt sich der Bürgermeister, um seinen Übergriff vor sich selbst zu rechtfertigen. Warum darf er, der die Bagage durchfüttert, nicht auch mal verwöhnt werden? Maria Moosbrugger hatte sich tatsächlich in den feschen Reisenden aus Hannover verliebt, aber bis auf einen geheimnisvollen Kuss und ein berauschendes Gefühl geschah nichts. Der Gatte kam zu Besuch von der Front, die Eheleute schliefen miteinander, die Frau wurde schwanger und Grete wurde geboren. Als der Krieg vorbei war und Josef endgültig heimkam, hörte er von den Gerüchten und bekam das Gefühl, betrogen worden zu sein, nicht mehr aus dem Kopf. Er stellte den Bürgermeister zur Rede, aber statt bei der Wahrheit zu bleiben, konfrontiert Gottlieb Fink ihn mit einer nahezu teuflischen Geschichte.
Ich habe deine Frau verteidigt. Gegen Böswilligkeiten habe ich sie verteidigt und gegen den Hunger auch. Das bitte ich dich nicht zu vergessen. Aber gegen den Mann in mir konnte ich sie nicht verteidigen.
Monika Helfer schreibt in die Bagage sehr anschaulich von Lügen und Legenden, die über Generationen hinweg die Familiengeschichte prägen. Sie schreibt von der Liebe, die viele Facetten kennt, und sie verbindet das Leben ihrer Vorfahren mit eigenen Schicksalsschlägen, ohne einen neuen Familienmythos zu begründen. Das ist ohnehin der große Gewinn der autofiktionalen Literatur, wie Helfer sie betreibt. Die Erzählerin ist nicht auftrumpfend. Sie reflektiert und misstraut der eigenen Perspektive, möchte nicht um jeden Preis eine Ordnung in die Erinnerung bringen, weiß aber das vergangene Drama sehr anschaulich und dramaturgisch geschickt zu schildern. Ihre literarische Kunst besteht dabei auch und vor allem in der sprachlichen Einfühlung, sodass die Figuren, die das Leben der Autorin geprägt haben, eine allgemeingültige Relevanz erhalten. Monika Helfer ringt um biografische Wahrhaftigkeit, weil sie darin Wege in eine Welt aufzeigen kann, in der die tradierten Gewaltverhältnisse vielleicht verschwinden. Helfers Sprache ist so klar und schnörkellos schön, dass sie es mühelos schafft, dem naheliegenden Pathos zu entkommen. Wenn sie an den Unfalltod der eigenen Tochter erinnert, weht ein sanfter Hauch von Melancholie durch die Zeilen und der verbindet die eine mit der anderen Muttergeschichte. Wie unberechenbar und bedrückend nämlich die Lebenswege von Grete und ihren Geschwistern verlaufen, wie die Beschädigungen der Kindheit weitergetragen werden, manchmal nur als schwaches Echo aus einer fernen Zeit. Das weiß diese persönliche, den Rahmen des autobiografischen gleichwohl überschreitende Prosa überzeugend darzustellen. So lässt sich auch eine politische Botschaft zwischen den Zeilen vernehmen. Ob damals oder heute, im Grunde sind wir alle die Bagage. Mal mehr und mal weniger.
Carsten Otte war das über Monika Helfers Roman Die Bagage, 160 Seiten, erschienen bei Hansa. Mehr zu unserem SWR2-Buch der Woche gibt es online unter swr2.de. Und ein Gespräch mit Monika Helfer sehen Sie am kommenden Donnerstag im SWR-Fernsehen. Lesenswert mit Dennis Scheck ab 23.15 Uhr. What made the silence roll until you couldn't sleep? And grace the yolk that spilled a sea inside of me. And we float and we dream propeller fields and champagne tents. And I know when I see you we're on the precipice of something higher. Der Titel ist schon bekannt, vielmehr aber noch nicht. Lava soll der neue Roman des Dresdner Schriftstellers Uwe Tellkamp heißen. Nachfolgeroman von Tellkamps erfolgreichem und vielfach ausgezeichnetem DDR-Vorwenderoman Der Turm. Lava erscheint nicht, wie ursprünglich geplant, im kommenden Herbst, sondern, so heißt es bei Surkamp, man peile das Frühjahr 2021 an. Darüber, was hinter der Verzögerung steckt, wurden nun einige Spekulationen angestrengt. Will Surkamp Uwe Tellkamps neues Buch nicht veröffentlichen, weil es politisch zu weit rechts steht? Oder geht es hier vielleicht nur um eine Scheindebatte, weil es im Verlagswesen kein unüblicher Vorgang ist, dass ein Buch manchmal später erscheint als geplant? SWR-Literaturchef Frank Hertwig ist im Studio und ich gebe die Frage mal direkt an Sie weiter. Kann man Surkamp einige Bauchschmerzen unterstellen angesichts eines Autors, den viele dem rechten Rand zuordnen? Oder ist das viel Lärm um nichts?
Also vielleicht ganz vorneweg, dass man Uwe Tellkamp dem rechten Rand zuordnet, das kann man, glaube ich, sagen. Das ist richtig. Uwe Tellkamp hat ja schon im letzten Jahr in einer Debatte mit Durst Grünbein gezeigt, also der hat da wirklich AfD-Positionen vertreten. 95% der Flüchtlinge wollten sowieso nur in unsere Sozialsysteme einwandern. Das sind so, denke ich, typische Aussagen. Dann der berühmte Gesinnungskorridor. Man dürfte eigentlich nichts mehr sagen, was er natürlich überall sagen darf. Und jetzt hat er gerade dieser Tage in Dresden eine Veranstaltung, bei Dresden eine Veranstaltung gehabt, wo er aus dem Buch gelesen hat. Und da hat er zum Beispiel die Bundesrepublik als Fassadendemokratie bezeichnet, wie die späte DDR. Also das sind schon alles, glaube ich, Elemente, die erklären können, warum man Uwe Tellkamp zu Recht rechts einordnet. Aber, und das muss man dazu sagen, ich glaube schon, dass Surkamp mit ihm Bauchschmerzen hat, also auch mit der Entwicklung, die er gegangen ist. Aber auf der anderen Seite hat Surkamp natürlich eine große Bauchschmerzen-Tradition. Man darf nie vergessen, Martin Walser, Friedenspreisrede 1998, da hat die Republik getobt, dann Tod eines Kritikers. Wir dürfen nicht vergessen, Sibylle Levitscharow, die Dresdner Rede, Peter Sloterdijk, Versuch über den Menschenpark, jetzt die Peter-Handke-Debatte. Also Surkamp ist, glaube ich, da schon auf gewisse Art und Weise gestellt, obwohl sie sich darüber natürlich nicht freuen dürften.
Also Tellkamp reiht sich da gar nicht unüblich ein in diese Phalanx von doch etwas anderen Positionen, die es dann auch bei Surkamp gibt.
Bei Surkamp gab es ja immer andere Positionen. Ich darf mal daran erinnern, es gab zum Beispiel einen rumänischen Faschisten, Mircea Eliade, der hat als Religionswissenschaftler später bei Surkamp veröffentlicht, als wenn man da mal nachguckt. Ich glaube, bei dieser ganzen Debatte, Sie haben das ja auch schon angedeutet, geht es wirklich eher um die Qualität des Buches. Und Tellkamp hat eben bei dieser Veranstaltung auch gesagt, er ist mit diesem Buch eigentlich noch gar nicht fertig. Er hatte eine richtige Schreibkrise auch mit diesem Buch, weil er eigentlich kein Interesse mehr gehabt hat an der Zeit, die er beschreiben wollte. Also im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass sowohl Surkamp als auch, glaube ich, Uwe Tellkamp Interesse daran haben, dieses Buch zu einem guten Buch zu machen. Und gute Bücher, und das ist der entscheidende Punkt, sind immer größer als die Ideologie ihres Autors. Also wenn der Autor rechts steht, dann muss dieses Buch doch groß genug sein, um auch einen anderen Horizont zu entwerfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowohl Surkamp als auch Tellkamp genau daran im Augenblick arbeiten.
Aber trotzdem eine sehr große Erregungsbereitschaft bei Tellkamp und viele Spekulationen. Und jetzt, wenn man hört, entpuppen die sich ja so ein bisschen als haltlos.
Ja, die Erregungsbereitschaft, gut, wir haben es jetzt auch gerade bei Peter Handke erlebt. Ich glaube, bei dem Thema rechte Autoren sind wir in Deutschland immer noch auf seltsame Art und Weise durch die Gruppe 47 geprägt. Also wir haben irgendwie gelernt, dass Autoren irgendwie linksliberal sind. Und das ist bei uns in die DNA eingegangen. Und ich glaube, da soll sollten wir wieder ein bisschen Abstand von nehmen. Wir sollten einfach gucken, dass in der Geschichte es auch viele rechte Autoren gab und da quasi gelassener damit umgehen. Ich glaube, das müsste schon ein Ziel sein.
Vielen Dank, SWR-Literaturchef Frank Hertwig, für diese Einschätzung einer bizarr erregten Debatte um Uwe Tellkamp und den Surkamp Verlag.
Build a fleet of rafts, unearth all your bars. Swallow constellations, trying to sink that storm. Start to breathing fire, eat the poison fruit. Drown the book of bells just to get to you. Veo desconocido. Enterrando la luz, estoy volviendo ciega. Vale la pena.
Musik der argentinischstämmigen Sängerin Alejandra Ribera. Und nach Argentinien führt auch der neue Roman von Pedro Mayral. 1970 ist er in Buenos Aires geboren. Auf der anderen Seite des Flusses erzählt von einem Schriftsteller in der Lebenskrise. Die Ehe erschlafft, die Kreativität im Eimer und dann noch ein 4-jähriger Sohn, der wie ein betrunkener Zwerg an den Nerven zehrt. Eine Fahrt über den Rio de la Plata von Buenos Aires nach Montevideo soll für Lucas alles ändern. Dort warten Geld und eine neue Liebe. Klingt gut, endet aber ganz anders als erwartet. In Argentinien und Spanien ist Pedro Mayrals neuer Roman schon ein Bestseller, jetzt ins Deutsche übersetzt und Eberhard Falke stellt ihn vor.
Eine Fahrt nach Montevideo mag vielen reizvoll erscheinen. Für die Bewohner von Buenos Aires jedenfalls ist das Nachbarland Uruguay mit seinen Atlantikstränden eine Ferienregion. Und Lucas, der Held von Pedro Mayrals Roman auf der anderen Seite des Flusses, hat sogar noch ein paar weitere Gründe, sich auf seinen Eintagestrip über den Rio de la Plata zu freuen.
Ich unternahm diese Reise, um mein eigenes Geld zu schmuggeln. Die Vorschüsse auf meine Autorenhonorare. Die Kohle, die alle Probleme lösen würde. Bis hin zu meiner Depression und Zurückgezogenheit.
Lucas ist Schriftsteller und es sieht fast so aus, als wollte er auf persönlicher Ebene mit den argentinischen Dauerkrisen in Wettstreit treten. Das Familienleben mit Frau und Sohn leidet unter der Last der Alltagsprobleme. Die Brotarbeit lässt wenig Spielraum zum Schreiben und das Leben gibt dem Mitvierziger viel Anlass zu hadern. Am Horizont auf der anderen Seite des Flusses gibt es Hoffnungszeichen. Dort warten auf einer Bank $15.000 an Vorschüssen internationaler Verlage, die Lucas im Geldgürtel an den argentinischen Steuer- und Devisenkontrollen vorbei heimholen will, um damit Schulden zu bezahlen und ein Jahr ungestörter Arbeit an 2 Büchern zu finanzieren. Außerdem wartet eine schöne junge Uruguayerin, die er im Jahr zuvor auf einem Schriftstellertreffen kennengelernt hat und mit der nun endlich der Sprung ins Bett gelingen soll. Lucas ist also erfüllt von den schönsten Erwartungen, als er den Rio de la Plata überquert. Aber dann, ja dann passiert allerlei, wovon um der Spannung willen nicht allzu viel verraten werden soll. Pedro Mayrals Romanheld ist weder ein Macho noch einer, der einen besonders philosophischen Blick auf die Welt wirft. Er ist ein Mann von heute, der weiß, dass spezifisch männliche Allüren und Sichtweisen kaum mehr gebraucht werden. Er will sich einfach halbwegs passabel behaupten, als Schriftsteller, Ehemann, Liebhaber und Vater, ein paar Träume inklusive. Seine Abenteuer sind von sehr alltäglicher Art und damit gibt er eine ausgezeichnete Identifikationsfigur ab. Mal wandert er durch Montevideo wie ein Tourist, mal wie ein Geschäftsmann, der einen wichtigen Termin vor sich hat. Vor allem aber identifiziert er die Stadt als den Ort, wo die Geliebte lebt, die den martialischen Namen Guerra trägt, also Krieg. Zur Anbahnung der erotischen Selbstverwirklichung mietet er schon einmal ein Zimmer in einem Luxushotel.
Ich lebte mein Leben, hier und jetzt. Schluss mit der Sublimierung durch die Literatur, mit dem Geschichtenerfinden. Ich wollte meine eigenen erleben, sehen und berühren, in die Realität eindringen, in Guerra eindringen.
Doch als Lucas sein Geld bei der Bank abgehoben hat und endlich mit der so heiß Begehrten zusammentrifft, bleibt es bei unentschlossenen Tändeleien und vorsichtigen Erkundungen des Gegenübers. Die beiden streifen durch die Stadt, reden, rauchen einen Joint, die Wahrnehmungen verändern sich für eine Weile, Lucas lässt sich ein Tattoo stechen, er kauft eine Ukulele für seinen Sohn. In Uruguay, das ihm frei nach Borges wie eine ältere Ausgabe Argentiniens erscheint, glaubt sich der Romanheld in eine andere, allumfassende Zeit versetzt, bis dann plötzlich eine hässliche Realität über ihn hereinbricht. Das alles spielt sich an einem einzigen Tag ab. Am Morgen ist Lucas zum Terminal der Fähre in Buenos Aires gefahren, in der Nacht wankt er durch verlassene Straßen zurück nach Hause. was als Liebesabenteuerfahrt und finanzieller Befreiungsschlag geplant war, endet mit einer schmachvollen Niederlage. Dieser Tag wird für Lukas zu einem Wendepunkt in seinem Leben.
Noch heute fühle ich mich in diesem Dienstag gefangen. Ich gehe ihn immer wieder durch, vertiefe mich darin, vergrößere ihn in der Erinnerung, lasse die einzelnen Momente in meinem Kopf wachsen.
Das heißt, es gibt viel zu erklären, was diesen Tag betrifft. Vor allem seiner Frau gegenüber fühlt Lukas sich zur Rechenschaft verpflichtet. An sie ist der Bericht über den Tag, an dem sich sein Leben geändert hat, adressiert. Es ist eine kleine und eine große Geschichte zugleich, die Pedro Mairal hier erzählt. Sehnsucht, künstlerischer Ehrgeiz, das Fremdsein in der Welt, der Zorn auf die bleiernen Beschwernisse des Daseins und die Abenteuerlust, sich daraus zu befreien, das alles wühlt den Romanhelden auf und bestimmt den Takt seines Erlebens ebenso wie die Tonlagen seines Erzählens. Nachdem Lukas als rundum Gescheiterter zurückgekehrt ist, wird er von seiner Frau verlassen und die Uruguayerin orientiert sich anderweitig. Dumm gelaufen. Aber Pedro Mairals Roman lädt nicht nur zur unterhaltsamen Besichtigung einer krachenden männlichen Bauchlandung ein, sondern er zeigt mit lebensnaher Klugheit, dass eine Krise auch ihr Gutes haben kann. Der Romanheld wird vom großen Schock in einen Reifeprozess katapultiert. Er lernt es, sein Leben zu meistern und schreibt zu alledem auch noch weiterhin Bücher, zu denen, wie einmal angedeutet wird, auch der Roman auf der anderen Seite des Flusses gehört. Und der stellt im literarischen Sinn ebenfalls eine reife Leistung dar.
Eberhard Falke über den neuen Roman von Pedro Mairal auf der anderen Seite des Flusses, übersetzt von Carola S. Fischer, 174 Seiten, erschienen im Mare Verlag.
Una deuda que no puedo pagar. Hay un sueño que no puedo alcanzar. Sleep under thick trees, coerce my body. Forget my name, forget my name. Sleep under thick trees, coerce my body. Forget my name, forget my
von SWR 2, das Lesenswert-Magazin. Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Das hat der große argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges mal gesagt. Für viele Buchverrückte gibt es ein Paradies auf Erden. Es liegt in New York, Broadway, Ecke East, 12. Straße. The Strand heißt die legendäre Buchhandlung mit vollgestopften Bücherregalen auf umgerechnet 29 Kilometern Länge. Hier findet man so ziemlich alles, vom alten Klassiker bis zur neuesten Graphic Novel. The Strand wurde vor fast 100 Jahren eröffnet und ist selbst schon ein Stück Literatur- und Filmgeschichte. Herrscherin über die rund 2,5 Millionen Titel ist die Enkelin des Gründers Nancy Bass Wyden. Antje Passenheim hat sie für uns in New York, zwischen vielen Büchern natürlich, getroffen.
Es ist das Kapitel ihrer Kindheitserinnerungen. Ich laufe über den Holzboden und sehe all die Türme von Büchern um mich herum.
Piles of books everywhere.
Nancy Bass Wyden, der Vater und der Großvater wie schützende Riesen zwischen den Regalen.
And then to be able to head to the kids section.
Ich verkrieche mich in die Kinderabteilung und streiche über die Buchrücken.
Put it along the spines of the books.
Jedes darf Nancy öffnen. Darf sie anschauen, lesen, riechen. Es war dieser schokoladige Duft. Und wenn ich sie öffnete, roch ich die Drucktinte. Ein erotisches Gefühl. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Nancy Bass Wyden lebt das Buch ihrer Kindheit weiter. Zwischen 18 Meilen, knapp 29 Kilometern von Regalen, auf 4 Etagen nahe dem New Yorker Union Square. Da zeigen ihre Besucher jeden Tag Sie lieben Bücher wie sie selbst.
People love books.
Schon morgens um 10 strömen sie her. New Yorker, Touristen, Literaturfreaks aus aller Welt drängen sich um Papierpyramiden im Erdgeschoss, suchen, lesen im Stehen, wandeln durch dicht bepackte, schmucklose Regale. An manche haben die Buchhändler handgeschriebene Schildchen mit ihren persönlichen Tipps geheftet. Teilen Gelesenes mit ihren Kunden. Alte Leser aus dem West Village in der Nachbarschaft, junge auf der Suche nach Kunstbänden, Comics, Fachliteratur, Neuerscheinungen zum halben Preis oder gebrauchte Schätze mit kunstvollen Einbänden oder signiert von ihren Autoren. Die warten im gediegenen obersten Stock, einem Verkaufsraum, der eher an eine Privatbibliothek oder ein Museum erinnert. Auf einer Ledercouch sitzt Geschäftsführerin Nancy Bass-Wyden zwischen dunklen Holzregalen. Vor fast einem Jahrhundert hat ihr Großvater Benjamin Bass dieses Kapitel begonnen. Er eröffnete 1927 seinen kleinen Laden mit gebrauchten Büchern in der sogenannten Book Row, der Büchergasse im New Yorker Village.
And there were 48 used bookstores there.
Es gab dort 48 solcher Läden. Und all diese alten jüdischen Herren konkurrierten miteinander.
Compete with one another.
Während der Wirtschaftskrise versuchten sie ihr Glück.
There was one bookstore, it was even called the cheapest bookstore.
Ein Laden nannte sich der billigste Buchladen. Ein anderer der Eckladen, obwohl er gar nicht an einer Ecke lag. Und einer nannte sich der freundlichste Buchladen.
Called Friendlies.
Doch Nancys Großvater war der erfolgreichste. Er benannte seinen Laden nach dem Londoner Strand, damals die Straße der Literaten. Als in den 1950er Jahren Buchladen nach Buchladen wegen der steigenden Mietkosten schloss, zog Benjamin Bass mit seinem Sohn Fred an den Broadway um. Der 13-Jährige glaubte bereits an die Liebe der Menschen zu den Büchern.
And my dad, as a young man, took a leap of faith.
Mein Vater hatte so viel Mut, dass er seinen Vater überredete, auf eine Fläche zu ziehen, die sich über mehrere Etagen zog und die viermal so viel Miete kostete wie der alte Laden. Viele Leute warnten die beiden, aber sie zogen es durch.
That said we could not afford the rent.
Erst waren es gebrauchte Bücher, dann kamen seltene dazu, dann Restbestände von Verlagen und schließlich Neuerscheinungen und alles drumherum. Zwei Studentinnen von der benachbarten New York University stehen im wuseligen Erdgeschoss vor einem Ständer mit Literatursocken. Zwei Männer vor einem Tisch mit Taschenbüchern.
We live nearby, we love it.
Viele der rund 6000 Menschen, die täglich durch The Strand wandeln, stoßen auf etwas, das sie nicht gesucht haben.
You never know what you'll find here.
Schmucklose Exemplare junger, unbekannter Autoren, ebenso wie die in Gold gebundene Schiller-Ausgabe auf Deutsch.
It sometimes feels like,
du kannst dich hier hinsetzen, relaxen. Es geht hier nicht darum, was zu kaufen und dann schnell wieder zu gehen.
You're here to buy stuff and, you know, get out.
Genau das ist das Konzept von Geschäftsführerin Bass-Wyden. Schon als Schülerin hat sie hier gejobbt. Doch als sie 25 ist, ruft sie ihren Vater an.
And said,
das ist mein Traum, lass mich mitarbeiten.
Please let me work with you.
Sie darf.
And then, with me coming on board,
und alle sagten, said, das wird nichts. You know, mit einer jungen, blonden Frau und dann auch noch gegen Amazon.
Especially in this age of Amazon.
30 Jahre arbeiten Vater und Tochter zusammen. Seit 2 Jahren führt Nancy den Strand allein, bietet dem Online-Versand die Stirn, beobachtet, wie Ketten einen Buchladen nach dem anderen in die Knie zwingen und am Ende selbst den Kampf gegen das Netz verlieren. Doch The Strand gewinnt. Mitten in New York.
It's a tactile experience.
Menschen wollen individuelle Erfahrungen, wenn sie einkaufen. Sie wollen Dinge berühren, wollen herumwandern, sich überraschen lassen, wollen Dinge finden. Und sie wollen unter Menschen sein.
We like to be with other people.
Autorenlesungen und Diskussionsveranstaltungen gibt es täglich. Manchmal laufen sie parallel auf unterschiedlichen Etagen. Es gilt das Gebot der Meinungsfreiheit.
We had a Republican strategist here.
Wir hatten gerade einen Strategen der Republikaner hier, der den Demokraten empfahl, wie sie Trump schlagen könnten. Wir haben Veranstaltungen um Politik, Sexualität, Religion, Geschichte, alles.
On everything.
Im Strand feiern Kunden. Geburtstage, im Strand heiraten sie. Vielleicht haben sie sich dort sogar bei einem Speed-Dating-Event getroffen. Wer es sich leisten kann, lässt sich von den Literaturnerds seine Privatbibliothek einrichten oder monatliche Überraschungspakete schicken. mit ein bisschen Online und ein wenig Kleingeld auch nach Deutschland. The Strand war Location für Hollywood-Filme oder hat Künstler zu Geschichten und Songs inspiriert. David Bowie etwa, der um die Ecke wohnte. Viele haben hier selbst gearbeitet, von Bad Behavior-Autorin Mary Gaitskill bis zur Lyrikerin und Musikerin Patti Smith.
And she was working down in the review section.
Sie hat in der Kritikersektion gejobbt, als sie mit ihrem damaligen Freund hier in New York war. Ihre Schwester hat auch hier gearbeitet und bei uns ihren Mann kennengelernt.
And they're still married.
Noch immer kommt Patti gern vorbei, sagt Nancy. Viele ihrer Mitarbeiter sind Künstler. Das Mädchen, das früher einmal die Prinzessin über alle Kinderbücher war, sie ist heute die Königin der unabhängigen Buchläden von New York. Dort lässt sie die Menschen in der pulsierenden Stadt für eine Weile ihre Zeit vergessen.
Bücher sind eine Herzensangelegenheit. Ein Buchladen ist nicht das Zuhause, nicht das Büro. Es ist der dritte Ort, ein geliebter Ort.
Antje Passenheim mit einem Besuch in der legendären Buchhandlung The Strand in New York.
Blood Moon, Honeymoon, North Star Rising, talking to bullets, you left in my chest, smoke screen, helpless, I bit poisoned, my eyelids won't close. I'm holding my breath since you left. I'm an island, shoulder to shoulder. I try getting close, only grow older the last round you spent. Left quite a stain.
Als ich neulich ein Porträt über ihn las, war ich schwer beeindruckt. Albert Eibel, geborener Münchner, war gerade mal 24 Jahre alt, als er 2014 noch als Literaturstudent in Wien seinen ersten eigenen Verlag gründete. Das vergessene Buch heißt dieses kleine Verlagswunder, betrieben von seiner Wiener Wohnung aus, das inzwischen weiter blüht und viele verborgene Schätze ans Licht bringt. Auf den Mann war ich neugierig und ich freue mich, dass er jetzt zu Gast ist im SWR2 Lesenswert Magazin. Schönen guten Tag, Herr Albel.
Schönen guten Tag, ich freue mich auch sehr.
Wenn man sich Ihr Verlagsprogramm anschaut, dann sind das vor allem Bücher, die über die Jahrzehnte ins Vergessen geraten sind. Sie stammen so aus den 1910er bis 30er Jahren, in der Regel aus der sogenannten Zwischenkriegszeit. Und meistens von Frauen aus Österreich, darunter auch die jüdische Autorin Maria Lazar, geboren 1895. Wie kam sie auf die Autorin?
Also auf Maria Lazar kam ich durch eine Vorlesung von einem Universitätsprofessor, mit dem ich jetzt schon seit mehr als 4 Jahren zusammenarbeite. Damals war ich noch Student der Germanistik an der Universität Wien. Und damals besuchte ich eben diese Vorlesung zur österreichischen Zwischenkriegszeit von Johann Sonnleitner. Und in dieser Vorlesung fielen einige Namen von zu Unrecht vergessenen Autorinnen, unter anderem Hamila Hartwig, Else Feldmann, dann aber auch Martha Kahlweis und Maria Lazar. Und ich begann mich für die Zeit zu interessieren. Und damals war meine Idee schon geboren, einen Verlag zu gründen mit dem Namen Das vergessene Buch. Das fiel mir irgendwie stringent, das fiel mir griffig. Und dann bin ich einfach mal nach einer Vorlesung in die Sprechstunde von Johann Sonnleitner gegangen, habe gesagt, ich will diesen Verlag gründen und ich würde gern die Vergiftung von Maria Lazar. Das Manuskript hatte ich mir damals besorgt in der österreichischen Nationalbibliothek. Das war das einzige Manuskript, das einzige Typoskript, was noch greifbar war von diesem Buch. Das habe ich mir damals besorgt und bin dann zu Johann Sonnleitner gegangen und habe halt gesagt, ich würde dieses Buch gerne machen, ich würde dieses Buch gerne an den Anfang setzen von meinem Verlag und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, das Nachwort zu schreiben und diese Autorin irgendwie einzuordnen. Und dann haben wir handshake-mäßig praktisch haben wir abgemacht, dass er das Nachwort bis zu einem gewissen Zeitpunkt schreibt und dass ich den Verlag bis dahin gründe und dass ich eine Vertriebsmöglichkeit finde. Und so fing das alles an.
Ja, hatten Sie schon irgendeine Ahnung vom Verlagswesen, als Sie die Idee hatten, einen Verlag zu gründen? Oder war das ganz der Sprung ins kalte Wasser?
Nein, also ich hatte wirklich gar keine Ahnung vom Verlagswesen. Es war ja ein Projekt, was ich mir selber auferlegt hatte, um einmal zu sehen, was man machen kann und einmal ja auch ein Projekt, um neue Dinge zu erfahren, auch über die Materialität des Buches, Marketing, Presse und so weiter. Deswegen bin ich da wirklich ins kalte Wasser gesprungen, wie Sie so schön sagen, und habe mir das dann sukzessive selber beigebracht nach dem zweiten, dritten Roman. Wie entwirft man ein schönes Cover? Was kommt gut beim Buchhandel an? Was weniger? Welche Bücher sind aber auch zu Unrecht vergessen und interessieren ein heutiges Lesepublikum noch? Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage, wenn man zu Unrecht Vergessenes wiederentdecken will. Ja.
So ein bisschen Wahnsinn gehört aber auch dazu, das durchzuziehen, oder? Gerade heute, wo viele Verlage, auch die großen, sehr kämpfen müssen.
Ja, also es ist natürlich ziemlich risikoreich und meistens funktioniert das natürlich so nicht. Das heißt, ich würde jedem Jungverleger, jeder Jungverlegerin, die sich in den Kopf gesetzt hat, einen Verlag zu gründen, zunächst mal eher auferlegen, einen Verlagslehrgang hinter sich zu bringen oder ein Volontariat in einem angesehenen Verlag, um einfach die Prozesse zu verstehen und zu verstehen, was man optimieren kann und erst nachher einen Verlag zu gründen, wenn man geschärft hat, welche Nische man eigentlich beackern will. Ja, das würde ich vorschlagen.
Sie haben jetzt ja Ihre Nische gefunden, vergessene Bücher. Wo suchen Sie überall nach solchen verschollenen Büchern?
Also ich bekomme viele Angebote auch mittlerweile, weil der Verlagsname ja doch einigermaßen präsent geworden ist. Aber auch schon vorher wurden die Bücher sehr gut besprochen, nicht nur die Bücher von Maria Lazar, sondern eben auch die von Martha Kahlweis, von der ich mittlerweile 3 Romane neu aufgelegt habe. Und natürlich auch Der heilige Skarabäus von Else Jerusalem, ein Rotlichtroman von 1909. Da war es wirklich so, da hätte man drauf kommen können, weil dieser Roman wurde vom S. Fischer Verlag schon einmal aufgelegt, nämlich 1909. Und hat dann aufgrund des Skandals, den dieser Roman ausgelöst hat, in Wien, aber auch in Berlin und vielen anderen Städten, wurde dieser Roman ca. 70 bis 80 1000 Mal verkauft, so die Schätzungen, und 40 Mal neu aufgelegt. Also von 1909 bis 1911 gab es 40 Neuauflagen. Und da hätte der S. Fischer Verlag, wenn er in seine Archive zurückgegangen wäre, schon danach suchen können und hätte diesen Roman neu auflegen können.
Was bedeuten Ihnen denn diese Bücher oder was haben die uns für unsere Zeit zu sagen? Warum war es Ihnen wichtig, diese Autoren wieder zu verlegen?
Also zum einen, weil was die Literatur der Vertriebenen betrifft und die Exilliteratur im Allgemeinen in der Bundesrepublik sehr viel getan wurde, schon innerhalb von Österreich weniger. Es gibt natürlich verdienstvolle Verlage, die ein ähnliches Feld beackern wie ich, wie der Atelier Verlag zum Beispiel oder der Droschel Verlag, Milena wäre auch zu nennen. Aber es gibt trotzdem innerhalb von Österreich noch sehr viel Aufholbedarf, was dieses Gebiet betrifft, gerade auch die 20er, 30er. Und wenn Sie fragen, was diese Romane uns heute noch zu sagen haben, das sind halt wirklich brillante, zeitkritische Panoramas auch, die uns die Zeit näher bringen, aber auch auf sehr eindrückliche Art und Weise. Dabei sind die Romane nicht wirklich veraltet, ja, sondern haben immer eine satirische Spitze und auch einen ironischen Blick auf die eigenen Verhältnisse. Und das finde ich sehr spannend. Und deswegen gibt es dafür auch durchaus noch einen Leserkreis heute, würde ich sagen.
Maria Lazar wird ja auch gerade als Dramatikerin wiederentdeckt. Sie hat diesen Einakter geschrieben, Der Henker, läuft gerade am Burgtheater. Und es kommt bald auch ein Stück in Karlsruhe raus von ihr.
Richtig. Da habe ich die gute Nachricht bekommen vor 2 Wochen, dass das Staatstheater Karlsruhe Die Nebel von Dübern neu aufführen will. Das ist das 2. Drama gewesen von Maria Lazar. Da geht es um den Gaskrieg, auch während dem Ersten Weltkrieg. Und das wird sehr spannend, das neu zu inszenieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und es zeigt ja auch, dass die Wiederentdeckung stattgefunden hat hier. Also ich habe bis jetzt 2 Romane von ihr verlegt. Ende 2014 den ersten, Mitte 2015 den zweiten, Die Eingeborenen von Maria Blut. Die beiden Romane wurden auch sehr gut besprochen. Und dass jetzt das Burgtheater und auch das Staatstheater Karlsruhe diese Dramen neu auflegen will, zeigt ja, dass mehr Leute sehen, dass diese Autorinnen Substanz haben. Ja.
So 5, 6 Jahre ist der Verlag jetzt alt. Wenn Sie jetzt schon mal so eine Zwischenbilanz ziehen, wie steht er da? Wie finanziert sich das Projekt? Sind Sie zufrieden, wie es bislang gelaufen ist?
Ich bin sehr zufrieden, wie es bislang gelaufen ist, weil jeder der Romane, den ich neu aufgelegt hatte, wurde gut besprochen, wurde auch wahrgenommen. Und die Wiederentdeckung von Maria Lazar und Martha Kahlweis, aber auch Else Jerusalem findet statt. Und das freut mich sehr. Also es gibt hier die Möglichkeit, den Kanon der österreichischen Literatur ein wenig zu revidieren und neue Namen einzufügen, die dann vielleicht in 10, 20 Jahren in Vorlesungen weiter präsent sind und die Leute lesen werden. Das ist so der Anspruch des Verlags. Wie finanziert sich der Verlag? Der Verlag trägt sich eigentlich selbst. Die Romane verkaufen sich ganz gut. Manche der wieder neu aufgelegten Romane gibt es in zweiter Auflage. Ich würde mich halt freuen, wenn ich es schaffen würde, im Rahmen eines größeren Verlags wie dem Aufbauverlag, dem DTV-Verlag zum Beispiel, dieses Imprint zu führen, zu leiten und im Rahmen eines größeren Vertriebsnetzwerks mehr Wiederentdeckung stemmen zu können.
Sie promovieren gerade an der Wiener Uni zu Ernst Jünger. Also nach der Promotion würde es für Sie idealerweise weitergehen im Verlagswesen?
Das wäre das Ziel, ja. Also ich will dem Verlagswesen sicher treu bleiben. Ich will während meiner Promotion zu Ernst Jünger, will ich natürlich nebenbei weiter neue Wiederentdeckungen vorantreiben. Aber ich schaffe jetzt gerade mal, weil ich das nebenbei betreibe, natürlich 1 bis 2 Neupublikationen pro Jahr. Ich glaube, das ist aber eine recht gute Quote, weil ich immer Zeit habe, mich wirklich auf die einzelnen Projekte zu konzentrieren und diese Wiederentdeckung auch persönlich als Verleger anzustoßen.
Vielen herzlichen Dank, Albert Eibel. Das vergessene Buch heißt sein ambitionierter Verlag in Wien.
We need to know. I need a soft place to live. Soft place to live. Think I can hear those night winds calling.
Literatur aus der Arbeitswelt. So hieß mal eine beliebte Reihe im Rowohlt Verlag in den 70er Jahren. Heute kommt diese Literatur vor allem aus Frankreich, wo der Strukturwandel brutaler abläuft als in Deutschland und wo die Gelbwesten für die Interessen der einfachen Bürger laut auf die Straße gehen. Nicolas Mathieu und Virginie Despont haben wütende Bücher zur prekären sozialen Schieflage der Grande Nation geschrieben und jetzt auch Marion Messina. Fehlstart heißt ihr Debüt von 2017, das nun auf Deutsch erschienen ist und das unsere Kritikerin Brigitte Neumann so gar nicht überzeugen konnte.
Eines sollte gleich klargestellt werden. Fehlstart ist eine Mischung aus soziologischer Fallstudie und Reportage, aber kein Roman. Der Text ist theorielastig und die erzählerischen Passagen sind rar. Marion Messina berichtet vom jugendlichen Prekariat in Frankreich, dem modernen Lumpenproletariat. Es geht nicht um die Generation Praktikum, sondern um die darunter, die Generation Minijob. Um junge Frauen und Männer aus aller Welt, die Träume haben. Träume vom Künstlerleben, vom Kampf für Gerechtigkeit, Träume von der Liebe und die allesamt darum kämpfen, nicht in der Obdachlosigkeit zu landen. Im Mittelpunkt steht Aurélie, Tochter von Arbeitern aus der Banlieue von Grenoble, deren Werdegang nach dem Abitur wir ein paar Jahre lang verfolgen. Wir lesen, wie sie die Lebenswege diverser junger Männer kreuzt, aber am Ende führen diese Beziehungen zu keiner Verbindung. Nach dem begonnenen und bald fallengelassenen Jurastudium verliebt sie sich in Alejandro, einen möchtegern Bohemien aus Kolumbien, der aber nicht schreibt, sondern säuft, Pornos guckt und sein Geld als Putzkraft verdient. Die Hauptfigur Aurélie taugt allerdings nicht zur Identifikation, unter anderem, weil sie sich als eine gelehrige Schülerin Alejandros entpuppt und es bald macht wie er.
Die Beziehungen zwischen Individuen waren immer eigennützig und dienten dazu, eine Leere zu füllen, die Zeit totzuschlagen oder Sex zu haben.
Dies ist einer der Theoriebausteine, mit denen Messina jeden erzählerischen Passus in diesem Debüt abbindet. Das Wort eigennützig ist hier kursiv gedruckt, so wie viele Worte in diesem Buch. Wahrscheinlich, weil der Leser sie mit besonderer Betonung aufnehmen sollte. Eigentlich hat der Leser es sehr leicht mit Fehlstart. Er braucht kaum nachzudenken. Messina setzt ihm alles vor, wie man etwas zu interpretieren hat, welche Urteile zu fällen sind, und zwar kurz und bündig, als könne da gar kein Zweifel sein. Aber das mag der Leser gar nicht. Er will ja nicht wie ein Depp behandelt werden, der auf nichts kommt. Er mag lieber Autoren, die etwas evozieren, umschreiben, so dass es sich in des Lesers Fantasie ausbilden kann. Messina aber knallt ihm ihre altklugen Bescheidwissersätze vor den Latz. Überhaupt, ihre Sprache fließt nicht, über weite Textstrecken hat der eine Satz nichts mit dem folgenden zu tun und nicht selten treffen Messinas Sätze den Leser im Rhythmus eines aggressiven Staccatos wie eine Serie Backpfeifen.
Es war unlogisch, ja psychotisch, nach einem anderen Dasein zu streben als dem einer dicken Katze, deren Tage sich auf den Zeitraum zwischen zwei Futterschüsseln beschränkten. Sie hatte keinerlei musische Erziehung erhalten, keine Liebe für Kunst oder Sport entwickelt, sie hatte keine Leidenschaft. Die einzige, die sie je gehabt hatte, hatte sich in der absoluten Obsession für Alejandros Hänflingskörper ausgedrückt. Sie hatte keine Wünsche. Mit knapp 19 Jahren lebte sie nur noch, um die kleinen Probleme des Alltags zu lösen. Ihre Generation hatte keinen Krieg, dem sie sich widersetzen konnte, keine echten Schwierigkeiten und nicht die geringste Perspektive. Es war ein Nullpunkt des Leidens, die B-Seite des Lebens.
Ein weiterer Grund, wieso einen Mario Messinas Buch Fehlstart sofort gegen sich einnimmt, ist die Lieblosigkeit der allwissenden Erzählerin ihren Figuren gegenüber. Über Aurélie schreibt die Autorin:
Sie hatte nichts, um sich hervorzutun. Weder Aussehen noch Talent noch irgendeine Begabung.
Fehlstart. Im französischen Original heißt Messinas Debüt weniger technisch konnotiert Faux départ, falscher Anfang, ist rundum schockierend. Schockierend ist die soziale Kälte, in der Aurélie und die jungen Männer ihre erste Zeit fern des Elternhauses zubringen. Schockierend, wie schnell sich die Warmherzigkeit untereinander aufbraucht und einer gewissen Abgebrühtheit Platz macht. Schockierend die Gnadenlosigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse, vor allen Dingen in Paris, wohin Aurélie nach dem Ende ihrer Beziehung mit Alejandro zieht. In den Jobs, ob als Putzfrau, Prospektverteilerin oder Empfangsdame, herrscht eisige Ausbeutung. Aber das Schockierendste an diesem Buch ist doch, dass die Erzählerin nicht selten wie eine Agentin des Systems, nämlich im Dienste der brutalen Verdinglichung von Menschen, spricht. Sie beschreibt oft ohne jedes Gefühl, als sei sie nur eine Überwachungskamera, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, die Menschen ganz sachlich beobachtet, einordnet und benennt. Ihre teils entwertenden Zuschreibungen für alte, dicke, hässliche Schmerzen. Andererseits erinnert diese Erzählperspektive auch daran, dass der, der lange genug wie eine Sache behandelt wird, sich bald selbst als eine solche betrachtet und auch so agiert.
Sie hatte ihm Zärtlichkeit gegeben, wenn er danach verlangte, gratis, ohne irgendeine Gegenleistung zu verlangen. Sie hatte das Spiel der New-Age-Beziehung mitgemacht. Keine Verantwortung, keine Verpflichtung, ein an der Logik der Mobiltelefonie-Angebote orientiertes Sexualleben.
Vielleicht hat man Mario Messina keinen Gefallen damit getan, schon diesen Erstling zu veröffentlichen. Hat Fehlstart auch Potenzial, so ist es doch ein größtenteils pubertärer Weltschmerztext, geschrieben mit der ganzen Kraft der Übertreibung und Altklugheit, die jungen Menschen häufig eigen ist. Und das ist ja alles auch zutiefst menschlich. Aber es ist kein Grund, an diesen nun einmal veröffentlichten literarischen Text einfachere Maßstäbe anzulegen als an andere, so wie das in Frankreich passiert ist, wo einzelne Kritiker Messina bereits zur Nachfolgerin Houellebecqs hochgelobt haben. Das zu tun heißt, der Autorin nicht gerecht zu werden, ihr gewissermaßen einen vergifteten Bonus zu geben. Solches Lob hat sie nicht verdient.
Klare Worte von Brigitte Neumann über Fehlstart von Marion Messina aus dem Französischen von Claudia Steinitz, erschienen bei Hansa.
Now we dance in the lockdown, each prayer a protest, I'm back at the glass house again. And darling, you are a lost boy, now always a new way. North Star.
Am 20. Februar eröffnet die Berlinale, diesmal als 70. Jubiläumsausgabe und mit neuer Leitung. Aktuelle Produktionen aus der ganzen Welt konkurrieren dann wieder um die goldenen und silbernen Bären. Nicht nur aus diesem Anlass lohnt sich ein Blick auf die glamouröse Filmwelt der 1920er und frühen 30er Jahre. In Kino Veritas heißt das schöne Buch, herausgegeben von Angela Reintal, das im Elfenbein Verlag erschienen ist, und das Essays und Filmkritiken von Ernst Blass aus den Jahren 1924 bis 1933 versammelt. Blass, 1890 geboren, kam aus einer jüdischen Fabrikantenfamilie und wurde vor allem mit seinem expressionistischen Gedichtband »Die Straßen komme ich entlang geweht« bekannt. Die Nazis belegten ihn ab 1933 mit einem Schreibverbot. Bis dahin verfasste er neben Lyrik viele Feuilletons und Kritiken für die Berliner Tageszeitung. Zum Beispiel über das Stummfilmdrama »Drei Frauen« von Ernst Lubitsch.
Tot liegt am Schluss der Schweinehund. Mit der Mutter hat er angefangen, weil sie Geld hatte. Mit der Tochter, weil sie 18-jährig und eine gute Partie war. Mit der Halbweltdame aus schlechtsinniger Gemeinheit. Ernsten Ermahnungen der Schwiegermutter und vormaligen Geliebten begegnet der Bursche mit Frivolitäten. Das wird ihr nachgerade zu bunt. Sie schießt ihn über den Haufen. Die Moral ist etwa, eine Schwiegermutter ist doppelt gefährlich, wenn man vor der Ehe mit ihr ein Verhältnis gehabt hat. Oder auch, gib deine Tochter keinem Schwiegersohn, der dich mit ihr betrogen hat. Wie dem auch sei, vom schlimmen Ende abgesehen, ist es ein reizender Film.
Ernst Blass verfolgte den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm und saß im Kino, als zum ersten Mal Filme wie Panzerkreuzer Potjemkin oder Ben-Hur auf die Leinwand kamen. Wie er darüber schrieb, nämlich klug, leidenschaftlich und vor allem sehr witzig, das wirkt bis heute verblüffend frisch. So wie hier über den Film Quo Vadis aus dem Jahr 1924.
Das Rom Neros ist hier aufgebaut, ungefähr im Stil unserer Nationalgalerie, und die auftretenden Römer machen den Eindruck außerordentlich später Römer. Sie könnten etwa sagen, in Kino Veritas. Die Hauptpunkte der Handlung sind: Nero, von Jannings verkörpert, lässt die Muränen seines Teichs mit dem Fleisch von Sklaven füttern, ein großes Gelage mit Notzuchtversuchen an der Christin Lygia, Auspeitschung der Sklavin Eunika, der Brand Roms und die Christenverfolgung, Lygia auf dem Rücken eines Auerochsen gebunden. Die Regie hat diese Sadismen gedämpft, glücklicherweise, manchmal aber zu sehr, wenn nämlich der wilde Stier den Eindruck eines harmlosen Öchsleins macht. Überhaupt sieht alles nicht so grauslich aus, wie es klingt, und geht für die Hauptpersonen überraschend gut aus.
Ernst Blass in Kino Veritas, Essays und Kritiken zum Film 1924 bis 1933, herausgegeben von Angela Reintal und mit einem Geleitwort des langjährigen Berlinale-Leiters Dieter Koslik, ist im Elfenbein Verlag erschienen.
Little bird out among the fjord, don't wanna be the lonely tower anymore.
Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Informationen zu allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben, finden Sie im Netz unter swr2.de. Dort können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Nach den Nachrichten gibt's hier das Hörspiel am Sonntag. Heute Stylitis, 37 Jahre, 18 Meter von Heiko Daniels. 37 Jahre seines Lebens verbrachte Simeon Stylitis der Ältere auf einer 18 Meter hohen Säule und begründete so die Tradition der Säulenheiligen. Mehr über diesen Meister der Askese gleich ab 20 nach 6 hier auf SWR 2. Die Musik kam heute von Alejandra Ribera und ihrem Album This Island. Noch einen schönen Sonntag wünscht Anja Höfer. Lesen Sie wohl!